Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm ein Gesetz, das die Pflegesituation im Krankenhaus verbessern soll und außerdem mehr Geld für Kinderkliniken in Aussicht stellt. Angesichts der aktuellen Infektionswelle, die im Moment die Versorgung in den Kinderkliniken ans Limit bringt, kommt das gerade zur rechten Zeit oder doch zu spät? Dazu gleich mehr. Zum Start aber ebenfalls der Bundestag. Dort wurde das sogenannte Chancenaufenthaltsrechtsgesetz beschlossen. Menschen, die immer wieder nur für eine begrenzte Zeit geduldet im Land waren, können nun auf eine sichere Rechtsbasis für ihr Leben in Deutschland hoffen. Dirk-Oliver Heckmann berichtet.
Der vorliegende Gesetzentwurf sei kein SPD-Gesetz, kein Gesetz der Grünen und auch kein liberales, sondern ein Gesetz der Vernunft, das für über 135.000 Menschen den unwürdigen Zustand der Kettenduldungen beenden könnte. Das machte gleich zu Beginn Helge Lind für seine SPD-Fraktion deutlich. Und er hatte ein Beispiel parat von einem jungen Mann, der kürzlich erst vor seinem Wahlkreisbüro stand.
Seit 7 Jahren aus Guinea gekommen. Fast verreckt auf der Anreise. Er hat sofort Deutsch gelernt. Er hat sich immer Arbeit gesucht. Nie von Transferleistung gelebt. Der Mann ist besser integriert. Der ist deutscher, als ich es je sein könnte. Was für einen Sinn macht es, diesem Mann eine Chance in diesem Land zu verwehren? Es macht keinen Sinn.
Das Chancenaufenthaltsrecht, es zielt auf Personen, die schon mehrere Jahre in Deutschland leben und nur geduldet werden, etwa weil im Heimatland Krieg herrscht oder der Herkunftsstaat bei der Rückführung nicht kooperiert. Wer zum Stichtag 31.10. 5 Jahre in Deutschland lebt und nicht straffällig geworden ist, soll 18 Monate lang Zeit bekommen, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Dazu gehören etwa Deutschkenntnisse, ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Sicherung des eigenen Lebens. Auch Stefan Thome von der FDP warb für das Vorhaben. Die Koalition werde mit dem zweiten Gesetz, das zur Abstimmung stand, die Asylgerichtsverfahren beschleunigen. Auf der anderen Seite müsse es bei der Integration vorangehen.
Es ist doch ein Widerspruch, einerseits über Arbeitskräftemangel zu klagen, aber die, die bei uns arbeiten wollen, daran zu hindern, ihnen Steine in den Weg zu legen.
Widerspruch von der Unionsfraktion. Ein Bleiberecht gäbe es bereits für abgelehnte Asylbewerber, die einen qualifizierten Beruf ausübten oder eine Berufsausbildung machten, so Fraktionsvize Andrea Lindholz. Die Ampel aber wolle auch Menschen ein Aufenthaltsrecht geben, die aktiv über ihre Identität getäuscht oder jegliche Mitwirkung verweigert hätten.
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, belohnen damit die Falschen. Sie belohnen Identitätstäuscher und sie diskriminieren alle Ausländer, die sich bei ihrer Einreise an Recht und Gesetz halten und die ihren Pass vorlegen.
Das Chancenaufenthaltsrecht sieht allerdings vor, dass bei vorsätzlicher Täuschung ein Aufenthaltsrecht ausgeschlossen ist. Eine Gruppe von teils prominenten Unionsabgeordneten wollten dem Nein der Fraktionsmehrheit nicht folgen. Erfolgreiche Integration müsse Vorrang haben vor auch in Zukunft dauerhaft erfolgloser Abschiebung, hielten sie in einer persönlichen Erklärung fest. Unterzeichnet hatten diese Erklärung Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe, der frühere Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und die ehemalige NRW-Staatssekretärin Rabgüler. Keiner von ihnen stand auf der Rednerliste. Der Union gehe es womöglich eher darum, die eigene Identitätskrise zu überwinden, meinte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 Die Grünen und warnte vor den Folgen.
Sie arbeiten daran, dass der Ruf Deutschlands in der Welt für all diejenigen, die sagen, wir könnten nach Deutschland gehen und unser Glück dort versuchen, die wir brauchen, dass der nicht nur beschädigt wird, sondern dass die Leute sagen, nee, dann gehen wir lieber woanders hin. Woanders sind wir willkommen, woanders können wir arbeiten, woanders können wir zum Wohlstand beitragen. Und das ist das Problem, das Sie haben, aber das Sie diesem Land auch machen, meine Damen und Herren.
Am Ende stimmte der Bundestag in namentlicher Abstimmung für die Vorlage der Koalition. Unter den 57 Enthaltungen nach Deutschlandfunk-Informationen unter anderem Serap Güler von der CDU.
Der Bericht von Dirk-Oliver Heckmann. Das Chancenaufenthaltsrecht ist eines von mehreren Hebeln, mit denen die Ampelkoalition die Migrationspolitik modernisieren will. Andere Hebel sind Erleichterungen bei der Zuwanderung für Fachkräfte oder auch Veränderungen beim Einbürgerungsrecht. Wie sieht all diese Maßnahmen und Pläne jemand, der sich beruflich mit Menschen aus dem Ausland beschäftigt, die sich für eine Arbeit in Deutschland interessieren? Chris Piak hat in Düsseldorf ein Beratungsunternehmen für solche Menschen. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie sehr sind denn überhaupt Fachkräfte daran interessiert, in Deutschland zu arbeiten?
Also ich arbeite ja mit Tausenden von internationalen Fachkräften über die letzten 10 Jahre. Die schauen durchaus auch auf Deutschland. Aber das entscheidende Wort hier ist auch. Internationale Fachkräfte, die suchen nach einem guten nächsten Karriereschritt. Und der kann in Deutschland sein, aber die würden genauso in die USA gehen, die würden nach Irland gehen, die würden nach Singapur gehen oder in die Niederlande. Das heißt, wir stehen im Wettbewerb mit all diesen anderen Arbeitsmärkten darum, die besten Menschen für unser Land zu gewinnen.
Es ist heute eine Studie der OECD erschienen, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dort wurde eine Online-Befragung ausgewertet mit dem Ergebnis, es gebe, ja, das ist so, wie Sie sagten, ein erhebliches Potenzial von internationalen Fachkräften, die sich für Deutschland interessieren. Und der OECD-Studie zufolge sind die größten Hürden dabei die Arbeitssuche. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Welche Hindernisse gibt es bei der Arbeitssuche?
Ja, die Studie spiegelt dann genau meine Erfahrungen der letzten 10 Jahre wider. Es gibt ein einziges großes Problem. Ich analysiere den gesamten deutschen Arbeitsmarkt, alle Stellenangebote. Und für die letzten 10 Jahre waren nur jeweils 1% aller Firmen bereit, Stellen auf Englisch auszuschreiben. Dann kam Covid, da hat sich das ein bisschen gebessert, jetzt sind es 4%. Aber das bedeutet natürlich immer noch, dass 96% der Unternehmen nur auf Deutsch um Arbeitsplätze werben. Internationale Fachkräfte sprechen aber die internationale Sprache des Business und das ist Englisch. Das heißt, das größte Hindernis ist, dass die internationalen Fachkräfte, die gerne bei uns arbeiten wollen, sich bei den sehr wenigen englischsprachigen Firmen bewerben. Und der große Rest des deutschen Arbeitsmarktes geht dann selbstverschuldet leer aus. Um das mal noch ein bisschen genauer zu erklären, von diesen 4% englischsprachigen Stellenanzeigen kommt die Hälfte von nur 350 Unternehmen. Eine Firma wie Zalando in Berlin bekommt 100.000 Bewerbungen im Jahr, weil die englischsprachig rekrutieren. Trivago in Düsseldorf 40.000 Bewerbungen im Monat. Und die deutschsprachigen Firmen, die vielleicht ähnlich gute Jobs haben, die bekommen dann vielleicht ein Dutzend Bewerbungen via LinkedIn, weil sie halt nicht auf Englisch rekrutieren.
Woran liegt das? Ist das einfach mangelnde Einsicht in das, was Fachkräfte aus dem Ausland brauchen und wünschen?
Ja, richtig erklären kann ich mir das nicht, weil das Rational dafür ist ja schon sehr lange bekannt. Ich glaube, dass bei vielen Unternehmen in den Köpfen der Entscheider immer noch die Vorstellung herrscht, wir würden in den 70er Jahren leben, wo es ein Übermaß an Bewerbern gibt. Ich weiß nicht, wie groß der Druck der Wirklichkeit erst werden muss, bevor da Bereitschaft ist, sich an die neue Wirklichkeit anzupassen.
Nun sind die Pläne der Ampelkoalition für eine modernere Migrationspolitik ja zum Teil von erheblichen Bedenken begleitet. Die striktesten Gegner sind politisch in der AfD, aber auch aus der Union kommen starke Vorbehalte. Es war eben zu hören im Bericht über das Chancenaufenthaltsgesetz. Besonders stark sind die Vorbehalte dann, wenn es um das Thema Erleichterung für die Einbürgerung geht. Da ist dann schon mal die Rede davon, die deutsche Staatsbürgerschaft werde verramscht. Solche Vorbehalte, werden die von interessierten Fachkräften im Ausland wahrgenommen?
Also für die Anwerbung der Fachkräfte ist die Einbürgerung noch nicht relevant, aber sie wird sehr, sehr relevant in dem Moment, wo es darum geht, diese Fachkräfte bei uns zu halten. Denn es kommt ja nicht nur eine Liste von Qualifikationen, es kommt da ein Mensch. Und dieser Mensch, der möchte sich bei uns ein Zuhause aufbauen, der möchte glücklich sein, der möchte Freunde finden und er möchte in dieser Gesellschaft ankommen und irgendwann auch mitbestimmen dürfen. Und dann ist es wirklich entscheidend zu zeigen, wie willkommen bist du eigentlich bei uns, wie sehr wollen wir, dass du zu uns gehörst. Und da ist es das Schlechteste, was man machen kann, jemandem zuerst zu sagen, alles, was du bisher in deinem Leben erreicht hast, alles, was dich geprägt hast, das musst du erstmal verleugnen, bevor du hier Deutsche werden kannst. Also das Wichtigste, was wir in diesem Bereich tun können, um internationale Fachkräfte dann an uns zu binden, wenn sie hier sind, ist die mehrfache Staatsbürgerschaft. Die ist auch aus gutem Grund in allen traditionellen Einwanderungsländern der absolute Standard. Und selbst Auswandererländer wie Irland, die große historische Erfahrung mit Auswanderung haben, erlauben selbstverständlich die mehrfache Staatsbürgerschaft, weil die aus ihren Familien genau kennen, wie wichtig das ist.
Was würde denn von Seiten Deutschlands aus wirklich als Willkommenssignal verstanden werden? Was müssten wir anders machen?
Naja, also natürlich spielen Gesetze wie die mehrfache Staatsbürgerschaft und Debatte, die Art, wie wir in unserer Gesellschaft über Auswanderer und Ausländer reden, insgesamt natürlich schon eine Rolle. Was durchaus schon bei internationalen Fachkräften angekommen ist, das ist Folgendes, nämlich, dass sie besser keinen Job in Ostdeutschland suchen, wenn sie nicht Deutsch sprechen und wenn sie ein bisschen anders aussehen.
Das heißt, wenn man es praktisch sieht, eine Hightech-Firma aus Ostdeutschland, die dringend angewiesen ist auf Know-how von ausländischen Fachkräften, weil die Fachkräfte im Inland einfach nicht zu finden sind, die hätte im Moment Schwierigkeiten?
Die hat im Moment Schwierigkeiten. Die hätte nicht nur, sondern die hat.
Chris Piak war das, seine Firma Immigrant Spirit berät Menschen, die sich für eine Arbeit in Deutschland interessieren. Und Themenwechsel. In deutschen Kliniken herrscht zurzeit ein akuter Mangel an stationären Plätzen für Kinder, die an einer Infektion mit dem RS-Virus erkrankt sind. Wenn nun ein Gesetz im Bundestag beschlossen wird, das Kinderkliniken zu mehr Geld verhilft, dann hört sich das an wie eine ultraschnelle Reaktion des Gesetzgebers. Aber so ist es nicht. Das heute beschlossene Krankenhauspflege-Entlastungsgesetz hatte deutlich mehr Vorlauf. Es geht dort wesentlich auch um eine bessere Ausstattung in den Kliniken mit Pflegepersonal. Und es ist längst nicht die letzte Lösung für alle Probleme, die es mit Krankenhäusern in Deutschland gibt. Über das Gesetz Tom Funke.
Nicht erst überfüllte Kinderarztpraxen und abgemeldete Betten auf Kinderstationen in Krankenhäusern machen deutlich, neben einer akuten Krankheitswelle ist Personalmangel für die angespannte Lage mitverantwortlich. Hier jetzt gegensteuern will der sozialdemokratische Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, das heute im Bundestag mit den Stimmen der Ampelregierung verabschiedet wurde. Lauterbach spricht selbst von dem Beginn einer Revolution und meint damit den schrittweisen Abbau des Fallpauschalensystems bei der Bezahlung medizinischer Leistungen.
Wir haben mittlerweile ein Ungleichgewicht zwischen Ökonomie und Medizin. Die ökonomischen Belange dominieren oft die medizinische Notwendigkeit. Das liegt an den Fallpauschalen. Wenn es die gleiche Pauschale gibt, egal ob die Leistung preiswert erbracht wird oder teuer erbracht wird, dann tendiert es zur preiswerten Medizin. Und wenn man nur Budget machen kann, indem man mehr Fälle erbringt, dann werden mehr Fälle gemacht.
Sagt Lauterbach nach der Abstimmung im Bundestag. Besonders bei der Pflege, in der Kinderheilkunde und bei Hebammen soll als erstes wieder die Medizin vor der Ökonomie im Vordergrund stehen, so der Bundesgesundheitsminister während der Debatte im Bundestag. Um Geburtshilfeabteilungen in Krankenhäusern zu unterstützen, stehen deshalb die beiden kommenden Jahre jeweils 120 Millionen Euro zur Verfügung. Für die stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen wird das vor der Pandemie im Jahr 2019 erbrachte Erlösvolumen weitgehend unabhängig von den tatsächlich erbrachten Leistungen garantiert und für die nächsten 2 Jahre aufgestockt. Pflegekräfte sollen in Kliniken durch ein neues Instrument zur Personalbedarfsberechnung entlastet werden. Aber Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, sagt:
Pflegepersonalbemessung. Das klingt ja alles ganz gut. Aber erstens, es kommt viel zu spät, 2025, wenn es kommen soll. Und zweitens, genau mit diesen starren Pflegepersonalbemessungskriterien setzen Sie neue Daumenschrauben an, neue Daumenschrauben für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Pflege arbeiten. Also im Grunde nichts, was vor Ort hilft, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die an der Entwicklung der neuen Pflegepersonalregelung mit beteiligt ist, freut sich zwar, dass es jetzt endlich Personalvorgaben für die Krankenhauspflege gibt. Schließlich habe man das Instrument schon vor 2 Jahren zusammen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat entwickelt, sagt Verdi-Vorstandsmitglied Silvia Bühler dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Sie kritisiert aber:
Die größte Kritik, die wir an diesem Gesetz haben, ist, dass der Bundesfinanzminister da Einfluss nehmen kann. Und das kann natürlich überhaupt nicht sein, dass die Personalausstattung im Krankenhaus sich orientiert an der Haushaltslage, sondern die muss sich ja endlich orientieren am Bedarf der Patientinnen und Patienten.
Das Vetorecht des Bundesfinanzministers bei Pflegebudgets in Krankenhäusern kritisiert neben der Linksfraktion im Bundestag auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG. Es dürfe keine Pflege nach Kassenlage geben. Der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gass kritisiert zudem:
Die Regelungen zu den sogenannten Tagesbehandlungen oder die Regelungen zu der sogenannten sektorübergreifenden Vergütung, die kommen soll, das sind alles Einzelaspekte, die aus unserer Sicht in die große Finanzierungsreform gehören, damit die Dinge auch zusammenpassen. Da haben wir schon die Sorge, dass jetzt erstmal Stückwerk abgeliefert wird und anschließend dann der Versuch gemacht wird, das alles wieder zusammenzuführen.
Es bleibe abzuwarten, ob diese Reformstücke am Ende zum großen Ganzen passen werde. Das große Ganze, also eine große Krankenhausreform, will Bundesgesundheitsminister Lauterbach am kommenden Dienstag vorstellen.
Tom Funke war das. Das Embargo gegen Öl aus Russland wird präziser. In der EU gilt ab Montag ein Bann gegen russisches Öl aus Tankern. Und zum 1. Januar will Deutschland zusätzlich auf Pipeline-Öl aus Russland verzichten. Das ist eine Zusage der Bundesregierung gegenüber der EU. Damit wird die Lage in der PCK-Raffinerie in Schweden, Brandenburg, immer prekärer, weil sie am russischen Öl aus der Druzhba-Pipeline hängt. Mit Polen hat die Bundesregierung nun eine Verabredung zur Ölversorgung getroffen. Und wie die sich in Schwedt auswirkt, Christoph Richter dazu.
In Schwedt dürfte dieses Abkommen gut ankommen, weil in der Vereinbarung beide Seiten zusagen, die Kapazitäten der existierenden Häfen und Pipelines so schnell wie möglich zu erhöhen. Denn bis jetzt ist die volle Auslastung der Raffinerie PCK Schwedt nicht gewährleistet. Vom 1. Januar 2023 an soll wegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine kein russisches Öl über die Druzhba-Pipeline Richtung Schwedt mehr fließen. Ab dann soll PCK Schwedt mit Öl über den Hafen Rostock versorgt werden. Damit wäre die Raffinerie aber lediglich zu 50-60% ausgelastet. Öllieferungen aus Polen würden die Wirtschaftlichkeit der PCK Schwedt deutlich steigern, sagt PCK-Geschäftsführer Ralf Scheirer gegenüber dem Deutschlandfunk.
Die Unsicherheit ist natürlich schon noch da, was letztendlich genau, welche Menge wir tatsächlich bekommen werden.
Am kommenden Montag, den 5. Dezember, tritt das von der Europäischen Union beschlossene Ölembargo gegen Russland in Kraft. Von da an darf kein Öl mehr über den Seeweg in die EU importiert werden. Seit längerem wird daher schon über die Belieferung der Raffinerie PCK Schwedt mit Öl über den Hafen Danzig und mit Öl aus Kasachstan spekuliert. Bei letzterem hieß es bislang seitens Polen, dass man Transitöllieferungen nach dem verabredeten Ölembargo nicht akzeptieren werde, solange Russland davon profitieren würde. Als ersten Schritt hatte der Bund Mitte September daher bereits die PCK-Anteile des russischen Staatskonzerns Rosneft unter Treuhandverwaltung gestellt. Als zweiten Schritt haben nun Polen und Deutschland ein Abkommen zur Erdölsicherheit abgeschlossen. Damit hofft die deutsche Seite nun auf Öllieferungen über den polnischen Hafen Danzig. Im Gegenzug dazu werde Deutschland Polen mit verarbeiteten Produkten unterstützen, heißt es in der Erklärung. Die Vereinbarung zwischen Polen und Deutschland dürfte auch für den polnischen Energiemulti Orlen interessant sein. Schon seit längerem wird über einen Einstieg des Unternehmens in Schwedt spekuliert, das an der Übernahme der russischen Rosneft-Anteile interessiert sei, wie im Hintergrund zu hören ist. Anfang November hat Orlen-Geschäftsführer Daniel Obajtek gegenüber dem polnischen Wirtschaftsportal Business Alert geäußert, dass man bei Schwedt nicht hinten anstehen dürfe. Wörtlich heißt es, wir müssen da auch mit am Tisch sitzen. Auf Nachfrage will man sich gegenüber dem Deutschlandfunk dazu nicht äußern, sagt aber, dass man die Situation in der Region aufmerksam beobachte. Michael Kellner von Bündnis 90 Die Grünen, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.
Es gibt Interessenten, die sagen, sie möchten gerne einsteigen. Ja, mehr als ein. So viel kann ich ohne Schwierigkeiten verraten. Das ist auch gut so, weil das zeigt ja, dass es auch ein Interesse an diesem Standort einer Weiterentwicklung gibt.
Für Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sind die Übernahmegerüchte von Orlen nicht überraschend.
Ich sag mal, als Herr Habeck das erste Mal hier in Schwedt gewesen ist, hatte er selber eine Vision aufgestellt eines nordostdeutschen Raffinerieverbundes. Und es ist eine Chance, dass jetzt Anteile verkauft werden. Und es würde mich nicht wundern, wenn Orlen mit zu den Bietern gehört.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat vergangenes Wochenende erneut bestätigt, dass es ab Januar keine Ölversorgung durch die russische Druzhba-Pipeline für Schwedt mehr geben werde. Zugleich hat er aber auch zugesichert, dass in der Raffinerie PCK Schwedt für das Jahr 2023 alle 1200 Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter war das. In der EU soll künftig eine Richtlinie zu Verbraucherkrediten im Netz davor schützen, dass man sich mit ein paar Mausklicks bei Kreditanbietern oder beim Online-Shopping finanziell übernimmt. Stefan Überbach dazu.
Wer online einen Kredit aufnimmt oder im Internet auf Pump einkauft, weiß häufig nicht, wie teuer das für ihn oder sie am Ende wirklich wird. Um die Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor dem Abrutschen in die Schuldenfalle zu schützen, will die EU die Kreditanbieter jetzt zu mehr Transparenz und besseren Informationen über die tatsächlichen Folgekosten verpflichten. Außerdem müssen die Unternehmen künftig vorab prüfen, ob die Kunden überhaupt zu einer Rückzahlung in der Lage sind. Die neuen Schutzvorschriften sollen auch für Kleinkredite unter 200 Euro gelten. Für das sogenannte Crowdlending, also die Geldvermittlung über eine Online-Plattform von und an Privatpersonen, und für zinslose Darlehen nach dem Prinzip jetzt kaufen, später bezahlen. Ausgenommen sind Immobilienkredite, für die wird es eine gesonderte Richtlinie geben. Nach der Einigung mit dem Europaparlament sagte ein Vertreter der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft, die Verbraucher müssten in der Lage sein, eine informierte Entscheidung zu treffen, wenn sie online einen Kreditvertrag abschließen wollten. Aus der Grünen-Fraktion heißt es, die neue Richtlinie werde einen wichtigen Beitrag dazu leisten, eine wachsende Überschuldung der Verbraucher zu verhindern. Schließlich habe die Bedeutung der Online-Kredite zuletzt deutlich zugenommen, auch weil solche Darlehen angesichts von Covid-Krise und Inflation für viele Menschen die einzige Möglichkeit sein, größere Anschaffungen zu tätigen. Die Einigung muss jetzt noch von der Vertretung der Mitgliedstaaten und vom Europaparlament offiziell bestätigt werden. Das gilt aber als Formsache.
Stefan Überbach war das. In den USA gab es im November erneut eine gute Beschäftigungslage, eine bessere sogar als erwartet. Und das nährt wieder Sorgen vor künftigen Zinserhöhungen. Florian Mayer dazu.
Die Arbeitslosenquote in den USA blieb im November unverändert bei 3,7%. Rund 6 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten sind damit aktuell ohne einen Job. Das hat das US-Arbeitsministerium am Freitag mitgeteilt. Die umfangreichen Kündigungswellen in der Tech-Industrie, wie etwa bei Twitter oder Facebook, konnten demnach der Arbeitsmarktsituation in den USA offenbar noch nichts anhaben. Tatsächlich wurden 263.000 neue Stellen geschaffen, 2.000 mehr als noch im Oktober. Marktanalysten hatten, wie auch schon in den vergangenen Monaten zuvor, eigentlich damit gerechnet, dass sich die Nachfrage nach Arbeitskräften abschwächen würde, vor allem aufgrund des stark angehobenen Leitzinses, durch den die US-Notenbank Fed die Inflation eindämmen will. Von maximal 200.000 neuen Jobs war im Vorfeld die Rede. Die meisten Zuwächse gab es im Gastgewerbe, dem Gesundheitssektor und innerhalb von Regierung und Verwaltung. Notenbankchef Jerome Powell hatte wiederholt gewarnt, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften das Angebot übersteige und dringend wieder eine Balance hergestellt werden müsse. Die Notenbank hatte den Leitzins zuletzt viermal in Folge um 0,75 Prozentpunkte angehoben, auf aktuell 3,75-4%. Für Mitte Dezember wird ein erneuter Zinsschritt von voraussichtlich einem halben Prozentpunkt erwartet.
Der US-Arbeitsmarkt im Bericht von Florian Mayer und damit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, neben dem Arbeitsmarkt gab es für die Börse auch Datenmaterial aus Deutschland, Zahlen zur Handelsbilanz. Wie fiel das aus und wie waren da die Reaktionen?
Ja, das Statistische Bundesamt hat entsprechende Zahlen vorgelegt. Gegenüber dem Vormonat sind die Exporte um 0,6% zurückgegangen. Die Einfuhren haben sich um 3,7% verringert. Es gibt aber regionale Unterschiede, das muss man auch sehen. Russland beispielsweise hat als Handelspartner für Deutschland infolge des Ukraine-Krieges an Bedeutung verloren.
Damit ist also nach 8 Wochen Schluss mit der Schönwetterphase im DAX?
Ja, das könnte möglicherweise der Fall sein. An einigen Ecken und Enden gibt es Probleme. Kaum sind die Arbeitsmarktzahlen aus den USA veröffentlicht worden, da dreht der DAX ins Minus. Ein anderes wichtiges Thema, das ist China. Bei den Handelsbeziehungen deuten sich Schwierigkeiten an. Im Bundeswirtschaftsministerium denkt man über umfangreiche Auflagen für Unternehmen im China-Geschäft nach, will keine so großen Abhängigkeiten mehr wie bisher. Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis schwierig. China ist einfach für viele Unternehmen ein wichtiger Markt und die Handelsbeziehungen sind mittlerweile so eng miteinander verflochten, dass sie sich nicht von heute auf morgen auch lösen lassen. Der DAX jetzt leicht im Plus, der steht bei 14.529 Punkten.
Deutschland ist raus bei der Fußball-Weltmeisterschaft und damit haben sich nicht nur viele Fanträume zerschlagen, sondern wohl auch die Pläne von Sponsoren wie Adidas. Hat sich das am Kurs ausgewirkt?
Adidas-Aktien sind großer Verlierer im DAX, die geben 1,2% nach. Die Papiere von Puma werden auch verkauft. Ja, Adidas hat sofort auf das vorzeitige Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft reagiert, verramscht jetzt die Deutschland-Trikots zum halben Preis. Immerhin, insgesamt gesehen, sei man mit dem WM-Geschäft zufrieden. Die Umsätze, die lägen über denen der Weltmeisterschaft von 2018 in Russland. Und das war zumindest ein Ziel.
Kurzer Blick noch in den MDAX zur Lufthansa und zu Kion, dem Hersteller von Gabelstaplern.
Bei der Lufthansa wirkt eine positive Studie. Die Fluggesellschaft sei gut aufgestellt. Dadurch, dass die Staatshilfen zurückgezahlt worden sind, kann das Management wieder freier agieren. Aktien von der Lufthansa 1,7% im Plus und die Papiere von Kion, die steigen sogar über 4%.
Und dann schließen Sie mit Euro-Anleihen und Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1,0479 gehandelt, die Umlaufrendite von 1,82 auf 1,75% gesunken und für die Feinunze Gold muss man $1,790 zahlen.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten, Kultur heute, hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend.